Micro Europa.
Sounds.
Moderno.
Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Como eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Mikroeuropa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle 96.6. Am Mikrofon Ulrich Hägele. Literatinnen im deutschen Südwesten heißt ein Vortrag der Tübinger Schriftstellerin Dorothea Keuler. Sie beschreibt darin in die Geschichte und in die Biografien eingebettete Prosa-Beispiele von Magdalena Sybilla Rieger, Sophie von La Roche, Marianne Ehrmann, Therese Huber, Isolde Kurz, Eva Marie von Bruno und Viktoria Wolf. In der kommenden Stunde bringen wir nun die Radiofassung des Vortrags, eingesprochen von Dorothea Keuler und Monika Müller-Schauenburg. Den Beginn markiert ein Zitat von Ottilie Willnermuth aus Tübingen.
Das hast du nötig, dass du mich wegen unnötigen Schreibens schmähst, mich, deren Geist wie ein gefesselter Prometheus an die Feueresse des Alltagstreibens geschmiedet ist? Der Buchhändlerakkord ist geschlossen, die Druckerei wartet, die Geschichte ist angefangen, die Federn geschnitten, die Bogen bereitgelegt, mein Geist ist bereit, sich, wenn nicht auf die Höhen des Parnasses zu schwingen, so doch in die Tiefen des Menschenherzens und Lebens zu tauchen. Zuerst sollten noch etliche kleine Geschäfte abgemacht werden. Die Mädchen geflochten, der Bub gekämmt, die französischen Wörter überhört. Dann will ich schreiben. Jetzt sollte noch das Mittagessen vorbereitet werden. Dann schreibe ich. Jetzt hole ich die Mappe. Die Magd kommt. Da ist ein heißer Stahl, weil sie den Morgen ihnen ihr Kleid bügeln wollen. Richtig, also gebügelt. Jetzt lege ich das Papier zurecht. Es klopft. Ich habe gehört, dass sie für eine Freundin in der Schweiz eine Jungfer suchen. Gut. Die Jungfernsache wird abgemacht. Jetzt tunke ich die Feder ein, klopft wieder. Ein Kompliment von der Frau Pfarrerin von Wankheim und sie solltet ihr auch Bücher zum Lesen schicken. Such ich die Bücher, dann kommt das Sandweib, dann kommt der Spitznas mit der Armenbüchse, dann das Buttermädchen und so fort. Sie, so schreibe ich Bücher.
Das war ein Bericht aus der Werkstatt von Ottilie Willnermuth. Es geht um schreibende Frauen. Und zwar um Autorinnen in der schwäbischen Literaturgeschichte, wobei ich Schwäbisch nicht im Sinn von Dialekt auffasse, sondern räumlich. Ich spreche über Schriftstellerinnen, die zwischen dem 18. und dem 20. Jahrhundert hier in der Region gelebt haben, von ihr geprägt wurden und hier ihre Spuren hinterließen. Ich will keine verkannten Genies entdecken oder rehabilitieren, sondern an einige Autorinnen erinnern, die zu ihrer Zeit bekannt und erfolgreich waren und jetzt vergessen sind oder gerade wiederentdeckt werden. Auf diesem Gebiet gibt es einen riesigen Forschungsbedarf. Bitte erwarten Sie also keinen systematischen Überblick, ich kann nur ein paar Einblicke geben. Es ist fast unmöglich, eine Geschichte weiblichen Schreibens zu erzählen, ohne an den Hindernissen hängen zu bleiben, die ihrer literarischen Produktion entgegenstanden. Es fängt damit an, dass Literatur eine Männerdomäne war. Den wenigen Ausnahmefrauen, die man gelten ließ, gestand man zu, wie ein Mann zu dichten, was als hohes Lob gemeint war. Noch besser freilich, männliches Ingenium gepaart mit weiblicher Bescheidenheit. Es gibt eine Reihe von Gemeinsamkeiten bei fast allen schreibenden Frauen, die mir begegnet sind. Die meisten lebten in einem schreibenden Umfeld. Sie wurden vom Vater gefördert, wenn keine Söhne da waren, und oder vom Ehemann ermutigt. Oft ging die Initiative zur Veröffentlichung von männlichen Gönnern aus. Die Autorinnen veröffentlichten anonym oder mit abgekürztem Vornamen oder unter Pseudonym. Das änderte sich erst um die Mitte des 19. Jahrhunderts. Viele der schreibenden Frauen betonten mit weiblicher Bescheidenheit, kein Kunstwerk schaffen zu wollen. Sie stellten ihre literarische Produktion als Zeitvertreib für Musestunden dar, selbstverständlich erst, nachdem die häuslichen Pflichten erledigt waren. Andererseits aber klagten fast alle, dass ihnen die Hausarbeit zu wenig Zeit zum Schreiben lasse. Die meisten Autorinnen waren offenbar wenig untereinander vernetzt, obwohl es spätestens seit dem 19. Jahrhundert eine Menge schreibender Frauen gab. So viel vorweg. Wir beginnen ganz fromm, nämlich mit dem Zusammenhang von weiblichem Schreiben mit dem Pietismus. Dichtung war vorher nicht zuletzt eine Frage der Gelehrsamkeit. Die Beherrschung von Latein und Griechisch, Die Kenntnis der Antike und ihrer Autoren sowie die der klassischen Mythologie waren erforderlich. Und natürlich musste man mit den Traditionen und Regeln des literarischen Schreibens vertraut sein. Das alles wurde an Schulen und Universitäten gelehrt, zu denen Frauen keinen Zugang hatten. Diese Situation änderte sich erst mit dem Pietismus, einer Frömmigkeitsbewegung des 17. und 18. Jahrhunderts. Im Mittelpunkt stand die persönliche Hinwendung zu Gott, die individuelle Glaubenserfahrung, die eigene gefühlsbetonte Frömmigkeit und der Blick nach innen auf die Welt der Gefühle. Dieser Blick nach innen und die neue Wertschätzung der Gefühle eröffnete nicht nur der Literatur einen neuen Raum, sondern auch den Frauen den Zugang zur Literatur. In der tief empfundenen Frömmigkeit der Frauen sah man einen unmittelbaren Zugang zu Gott und das gab ihnen die Legitimation zum Schreiben. In Württemberg hatte der Pietismus viele Anhängerinnen und Anhänger und bedeutende Vertreter und Vertreterinnen. Vor allem im höfischen Umfeld gab es Frauen, die fromme Verse schrieben, sie aber nicht an die Öffentlichkeit brachten. Da war Magdalena Sibylla Rieger die erste in Süddeutschland. Sie wurde 1707 in Maulbronn geboren. Anfangs dichtete Magdalena Rieger für den Hausgebrauch, geistliche Lieder für die private Andacht, für die Familie, mit dem Gebetbuch als Anregung. Emanuel Rieger ließ seine Frau nicht nur gewähren, sondern förderte ihr Schreiben, was sie ihm zeitlebens hoch anrechnete, was sie aber nicht daran hinderte, ihre Situation als Frau durchaus kritisch zu sehen.
Bei allem diesem Mut und Glück und Wohlergehen, bei einem Tugendmann ist gleichwohl diese Frage, ob's möglich, dass ein Weib erst wohlbedächtig wage, von dem, was Männer sich zum Vorrecht ausersehen, noch in dem Ehestand was Schicklichs abzufassen und, zum Exempel, sich der Dichtkunst anzumaßen. Die Ehre bleibt voraus dem männlichen Geschlecht. Das hat gemeiniglich die Kunst allein gegessen. Von Weibern ist dies schon verwegen und vermessen, das ist der Männerlos und angemaßtes Recht. Bei uns ist der Verstand im Mutterleib erfroren, wir seien zu nichts als nur zu ihrem Dienst geboren. Es wird uns kaum noch oft der Schlüssel anvertraut, die Küche, Herd und Tisch und Keller zu verwalten. Wir müssen jederzeit genaue Rechnung halten für Erbsen, Linsen, Obst, Brot, Mehl, Holz, Butter, Kraut. Die Kinder dürfen wir noch helfen auferziehen. Mehr Weisheit und mehr Witz ist Weibern nicht verliehen.
1743 erschien ihr Versuch einiger geistlichen und moralischen Gedichte. Das sind 67 Gedichte, sie nennt sie Sonntagslieder, für jeden Sonntag im Kirchenjahr eines und einige weitere für Feiertage. Damit knüpfte sie an eine bewährte Tradition an, die der Perikopendichtung. Perikope sind Bibeltexte für jeden Sonntag des Kirchenjahrs. Das klingt dann etwas gekürzt so.
Meine Seele aus der Höhle suchet dich im dunklen Licht. Jesu, eile und erteile mir dein tröstlich Angesicht. Auf mein Flehen lass dich sehen und verbirg dich länger nicht. Ich empfinde, meine Sünde sei an dem Verlieren schuld. Ich gestehe dies und flehe um Vergebung, um Geduld. Du, mein Leben, kannst mir geben neue Gnade, neue Huld. Führe, leite, vollbereite mich, wie du mich haben willst. Gib mir Klarheit, Geist und Wahrheit, dass ich gleich sei deinem Bild. Dass man merke, meine Stärke sei in dir und mir mein Schild. Bis im Lichte dein Gesichte mir sich droben völlig zeigt, wann die Deinen nicht mehr weinen und die Klagestimme schweigt, weil die Sorgen sich verborgen, welche hier den Mut gebeugt.
1743 wurde Rieger zur Poeta Laureata, zur Dichterkönigin gekrönt, von der Universität Göttingen, einer 1737 neu gegründeten modernen Universität. Das beweist, dass sie mit ihrem literarischen Können auf der Höhe ihrer Zeit war und dass ihr Ruf weit über Württemberg hinausreichte. Sie wurde auch in die Deutsche Gesellschaft zu Göttingen aufgenommen, eine literarische Vereinigung zur Pflege der deutschen Sprache und Dichtung. Außerdem wurde sie von der Akademie Helmstedt, ebenfalls im Kurfürstentum Hannover, zum Mitglied gewählt. Wenn man sich diese Institutionen ansieht, sieht man auch, wer damals die Literatur verwaltete und beurteilte. Das waren Universitäten und Akademien. Männerbetriebe also, in denen Frauen, wenn überhaupt, nur einen gastweisen Auftritt hatten. Magdalena Rieger stellte sich jedoch ganz bewusst außer Konkurrenz zu ihren schreibenden Zeitgenossen. Sie erklärte, ihre Dichtung komme von Gottes Geist, nicht von Apollon, also dem griechischen Gott der Künste. Damit setzte sie sich von der gelehrten Dichtung ihrer Zeit ab. Anstatt zu behaupten oder beweisen zu wollen, dass sie ebenso gelehrt sei wie männliche Dichter, berief sie sich auf die Tradition kirchlicher Literatur und entzog damit ihre Gedichte den gängigen Maßstäben. Magdalena Rieger starb 1786. Noch zu ihren Lebzeiten nahm Johann Jakob Moser sie 1772 als einzige Frau in sein württembergisches Gelehrtenlexikon auf. Christoph Martin Wieland jedoch, der 1803 in seinem neuen deutschen Merkur deutsche Dichterinnen aufführte, stufte sie als minder bedeutend ein. Der Literaturwissenschaftler Rudolf Kraus äußerte sich in seiner Schwäbischen Literaturgeschichte von 1899 abwertend über ihre Lieder. Sie seien zwar fromm und glaubensinnig, sauber gearbeitet und gefällig, aber, Zitat, ihr geistiger Gehalt ist sehr gering. In manchen Schriftstellerinnen-Lexika, auch den neueren, ist sie gar nicht verzeichnet. Auch in Hermann Bausingers Schwäbischer Literaturgeschichte kommt sie nicht vor. Immerhin eines ihrer Lieder, Sie haben den Text vorhin gehört, wurde ins Württembergische Gesangbuch aufgenommen. Aus der pietistischen Tradition der Seelen- und Gewissenserforschung gespeist, erwuchs die literarische Bewegung der Empfindsamkeit. Im Pietismus noch waren Innenschau und Gefühlsäußerung auf Gott als das Zentrum ausgerichtet, jetzt wurde das Individuum mit seinem Innenleben in den Mittelpunkt gestellt. Die Empfindungsfähigkeit entsprang in den Augen der Zeitgenossen dem natürlichen Wesen der Frau. Die Gefühlskultur der Empfindsamkeit machte das, was Frauen über ihre Erfahrungswelt zu sagen hatten, literaturfähig. Der Brief wurde zum wichtigen Ausdrucksmittel der Gefühle und auch in der Literatur fand das Briefeschreiben seinen Niederschlag. Es begann die große Zeit des Briefromans. Einer der ersten deutschen Briefromane stammt aus der Feder von Sophie von La Roche, die damit zur berühmtesten deutschen Autorin in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts avancierte. Geboren wurde sie 1730 als Marie-Sophie Gutermann in gutbürgerlichen Verhältnissen in Kaufbeuren. Sie wuchs auf in Lindau, Biberach und Augsburg, wurde im Geist pietistischer Frömmigkeit erzogen und vom Vater intellektuell gefördert. Sie war zweimal verlobt. Ihr zweiter Verlobter Christoph Martin Wieland wurde ein berühmter Schriftsteller und blieb lebenslang ihr Freund, auch als Sophie den Hofbeamten Georg Michael Frank von La Roche heiratete. Ihre ersten Ehejahre verbrachte sie in Mainz am Hof des Kurfürsterzbischofs. Dann lebte sie mit ihrer Familie in Warthausen bei Biberach, wo ihr Mann im Dienst des Grafen Stadion stand, der dort einen Musenhof unterhielt. Nach Graf Stadions Tod 1768 wurde La Roche Amtmann in Bönnigheim bei Ludwigsburg. Dort begann Sophie von La Roche ihren Roman »Die Geschichte des Fräuleins von Sternheim« zu schreiben. Als Unschuld vom Land kommt Sophie von Sternheim an einen Fürstenhof und soll dem Fürsten als Mätresse zugeschanzt werden. Die ahnungslose Sophie, als sie es schließlich mitbekommt, ist entsetzt. Ein adliger Schurke, Lord Derby, gibt vor, ihre Ehre zu retten, indem er sie heiratet und lockt sie in eine Scheinehe. Als er ihr überdrüssig ist, verlässt er sie. Dieses Muster, aristokratischer Wüstling verfolgt tugendhafte junge Frau, war nicht neu, aber das, was die La Roche daraus machte, schon. Anders als andere unglückliche Heldinnen ihrer Zeit wird Sophie von Sternheim nicht von einem enttäuschten Bräutigam oder einem entehrten Vater getötet und geht auch nicht ins Wasser, sondern nimmt ihr Schicksal selbst in die Hand. Ehe sie sich aus den Fängen des Schurken Derby befreien kann und den Mann, den sie wirklich liebt, heiratet, findet Sophie von Sternheim immer wieder Gelegenheit zur übenden Tugend, das heißt zu selbstständigem Handeln und tatkräftigem Wirken für andere. Das ist das neue Außergewöhnliche.
Eigensinn und Unvorsichtigkeit hatten mich, ungeachtet meiner redlichen Tugendliebe, dem Kummer und der Verächtlichkeit entgegengeführt. Ich hatte vieles verloren, vieles gelitten. Aber sollte ich deswegen das genossene Glück meiner ersten Jahre vergessen und die vor mir liegende Gelegenheit, Gutes zu tun, mit gleichgültigem Auge betrachten, um mich allein der Empfindlichkeit meiner Eigenliebe zu überlassen? Ich kannte den ganzen Wert alles dessen, was ich verloren hatte, aber meine Krankheit und Betrachtungen zeigten mir, dass ich noch in dem wahren Besitz der wahren Güter unseres Lebens geblieben sei. Mein Herz ist unschuldig und rein. Die Kenntnisse meines Geistes sind unvermindert. Die Kräfte meiner Seele und meine guten Neigungen haben ihr Maß behalten, und ich habe noch das Vermögen, Gutes zu tun. Meine Erziehung hat mich gelehrt, dass Tugend und Geschicklichkeiten das einzige wahre Glück und Gutes tun die einzige wahre Freude eines edlen Herzens sei. Das Schicksal aber hat mir den Beweis davon in der Erfahrung gegeben.
Sophie La Roche erzählt diese Geschichte in Briefen. Das sind Briefe des Fräuleins von Sternheim selbst, aber auch von anderen Briefschreiberinnen und Briefschreibern, die an ihrem Schicksal Anteil nehmen, die ihr Handeln und ihren Charakter aus wechselnden Perspektiven beleuchten. Der Roman erscheint 1771 anonym. Sophie von La Roches Freund Wieland, inzwischen ein berühmter Autor, fungiert als Herausgeber und hat das Vorwort geschrieben. Dieses Vorwort hat es in sich. Wieland lobt die Wahrheit und die Schönheit der moralischen Schilderungen und die ungeschminkte Aufrichtigkeit der Seele der Heldin in den höchsten Tönen. Er weist auch auf die Mängel hin, die das Werk als dichterische Komposition aufweise, und erklärt, dass Sophie von La Roche überhaupt gar keine künstlerische Absicht damit verbunden habe. Wieland wird nicht müde, die Absichts- und Ambitionslosigkeit dieses Schreibens zu betonen. Sie habe es zu ihrer Unterhaltung geschrieben, in ihren Nebenstunden, die ihr nach Erfüllung ihrer häuslichen Pflichten geblieben seien. Damit wird zwar der weiblichen Bescheidenheit der Autorin Genüge getan, aber auf Kosten ihrer literarischen Leistung. Wielands Einlassungen sind nicht ganz so unverschämt, wie sie für heutige Ohren klingen, sondern verfolgten eine Strategie. Für eine Frau war es damals ein gewagtes Unterfangen, als Schriftstellerin an die Öffentlichkeit zu treten. Und Wieland, der etablierte Autor, stellte sich quasi schützend vor seine schreibende Freundin. Er rechtfertigte deren unkonventionelles Tun mit dem pädagogischen Wert und dem moralischen Nutzen des Werks für ein weibliches Publikum. Damit hatte Wieland eine Spur gelegt, die sich für schreibende Frauen als durchaus nachteilig erwies. Der Frauenroman war geboren. Zunächst aber hatte Sophie von La Roche mit ihrem Sternheim-Roman Erfolg, und zwar gewaltig. Es ist der erste Roman einer Frau, in dem die Erlebnisse und Erfahrungen der weiblichen Hauptfigur und deren Entwicklungen auf der seelischen Ebene genauso intensiv beschrieben werden wie der äußere Handlungsablauf, dem es an abenteuerlichen Elementen und Wendungen durchaus nicht mangelt. Diese intensive Gefühls- und Empfindungsschilderung ist 3 Jahre vor Goethes Werther neu im deutschen Roman. Die Sternheim mit ihrer schönen Seele wird als neues Frauenideal begriffen und geliebt. Die jungen Originalgenies der Sturm- und Drang-Generation Lenz, Merck, Herder, Goethe übertragen ihre Verehrung für die edelmütige Heldin auf die Verfasserin. Frau von La Roche findet sich plötzlich als Mama einer ganzen Reihe literarischer Söhne wieder. Deren hoffnungsvollster Johann Wolfgang Goethe geht gerade mit seinem Werther schwanger. Goethes Werther erscheint zur Herbstmesse 1774, 3 Jahre nach dem Sternheim-Roman, in moderner, expressiver Sprache. Goethe vertritt darin die Autonomie der Gefühle mit einer Unbedingtheit, die alles Dagewesene in den Schatten stellt, auch das Fräulein von Sternheim. Sophie von La Roche aber hat ihr Erfolgsrezept gefunden, die Verbreitung des Guten durch gute Taten, und bleibt dabei. Sie schreibt noch weitere Romane, Reiseberichte, moralische Erzählungen und gibt, wenn auch nur kurz, eine Wochenzeitschrift für Frauen heraus, Pomona für Deutschlands Töchter. Ich habe Sophie von La Roche und ihrem Sternheim-Roman nicht zuletzt deshalb so breiten Raum gegeben, weil die Rezeption dieses Romans die Weichen für die nächsten rund 200 Jahre Literaturgeschichte schreibender Frauen stellte. Schon Wieland hatte in seinem Vorwort zur Sternheim die Naturhaftigkeit und Kunstlosigkeit des Romans betont, die Könnerschaft der Autorin als glückhaft gewertet und ihr damit die Professionalität weitgehend abgesprochen. Dieser Argumentationslinie folgten später auch die Autoren der Klassik, allen voran Schiller und Goethe, in der Beurteilung ihrer schreibenden Kolleginnen und in ihrer Diskussion des Dilettantismus, der sehr schnell zum Dilettantismus der Weiber wurde. Dabei wurde den Frauen zwar eine gewisse Schreibgeschicklichkeit, so Schiller, zugestanden, aber kein wirklicher Kunstverstand. Kaum waren also die Erfahrungsbereiche der Frauen dank der Gefühlskultur der Empfindsamkeit literaturfähig geworden und kaum hatten schreibende Frauen die literarische Bühne betreten, da wurde ihre Produktion schon zur Literatur zweiter Klasse erklärt. Frauen sollten für Frauen schreiben oder für Kinder, um Weisheit und Tugend im weiblichen Publikum zu fördern und Kinder zu erziehen. Das, was dabei herauskam, wurde nicht als literarisches Kunstwerk gewertet. Ich komme zu Marianne Ehrmann. Vieles, was wir über ihr Leben wissen, wissen wir aus ihrem autobiografischen Roman Amalie, eine wahre Geschichte in Briefen. Manche der dort geschilderten Lebensstationen lassen sich anhand von Archivalien belegen. Geboren wurde sie 1755 als Marianne Brentano in Rapperswil am Zürichsee. In ihrer Jugend kam sie nach Wurzach, später zu Verwandten nach Kempten. Diese Jugend im katholischen Oberschwaben mit seiner Klosterlandschaft spiegelt sich im Roman Amalie unter anderem in der Kritik an Kirche und Klerus wider. Speziell das Zölibat wird gegeißelt und die gebräuchliche Klostererziehung höherer Töchter, weil sie die Mädchen nicht zum Denken anleite. Nach dem Tod ihrer Eltern wird das Erbe der jungen Frau von einem Verwandten veruntreut. Sie kommt zu einem wohlwollenden Onkel, der sie erzieht. Aber da sie mittellos ist, muss sie ihren Lebensunterhalt früh selber verdienen. Sie arbeitet als Erzieherin, als Kindermädchen, als Gesellschafterin. Sie heiratet einen Spieler, der sie misshandelt, und trennt sich von ihm. Danach geht sie zur Bühne und tritt unter dem Künstlernamen Maria Anna Antonia von Sternheim auf. Der Name Sternheim war damals als Pseudonym sehr gebräuchlich. Er stand für ein erfolgreiches literarisches Programm. Nach 2 Jahren als Schauspielerin auf Wanderbühnen lernte Marianne in Straßburg ihren zweiten Mann kennen, den 7 Jahre jüngeren Theophil Friedrich Ehrmann. Sie zogen nach Isny, wo Theophil sich als Herausgeber einer Frauenzimmerzeitschrift versuchte, die auch politische Nachrichten brachte, was ungewöhnlich war für die damalige Zeit. Marianne Ehrmann schrieb journalistische Beiträge. Leider hatte das Unternehmen keinen Erfolg, auch ein zweiter Versuch scheiterte. 1788 zog das Paar nach Stuttgart, dort führte Marianne Ehrmann einen literarischen Salon. Ihre frühen Werke als Schriftstellerin erschienen in den Jahren vor der Französischen Revolution. Ihr Essay »Philosophie eines Weibs« erschien 1784 anonym und fand große Beachtung. In ihrem Roman Amalie von 1788 machte sie sich diese Bekanntheit zunutze und firmierte als Verfasserin der Philosophie eines Weibs. An den Erfolg des Amalie-Romans anknüpfend nannte sie die Frauenzeitschrift, die sie später herausgab, Amaliens Erholungsstunden, Deutschlands Töchtern geweiht. Erst hier begann sie, ihre Artikel mit ihrem Namen zu zeichnen. Ihr Hauptwerk Amalie ist ein Entwicklungsroman in Briefform. An der Stelle, die wir gleich hören werden, geht es um ihren aventürlichen Hang, ihre Neigung zum Abenteuerlichen.
Mich deucht, jeder Mensch reitet sein Steckenpferd, und das ist nun gerade das meinige. Ich würde diesen Hang ganz unterdrücken lernen, wenn mich nicht mein abwechselndes Schicksal darin bestärkte. Wäre ich zu einem ruhigen, einfachen Leben bestimmt, so würde sich mein flüchtiger Geist nach und nach legen, so aber wird er durchs Reisen und durch die vielen unwillkürlichen Abänderungen genährt. Wenn meine Ahndung wahr spricht, so wartet auf mich eine gewaltig unruhige Zukunft. Wer nicht Meister über seine ökonomischen Umstände ist, der muss sich in der Welt wie ein Ball herumwerfen lassen und dann, bei solchen Lagen, wohl dem Mädchen, das Grundsätze hat. Dass es so viele böse Menschen in der Welt gibt, habe ich, wie mich dünkt, schon bemerkt. Es wird Unglück genug für mich sein, wenn ich in der großen Welt die wenigen Guten eben nicht finde. Ob ich nun meine Schicksale gelassen und vernünftig durchwandern werde, das weiß Gott. Aber dass meine Schwachheiten nicht zu Bosheiten ausarten sollen, dafür stehe ich.
Amalie ist ein ungewöhnlicher Charakter, freimütig und temperamentvoll. Sie möchte die Welt sehen, die Menschen kennenlernen und ihre Talente verwirklichen. Also eine recht moderne Heldin. Auf ihren häufigen Reisen erlebt sie eine Menge und erzählt ungeschminkt und freimütig davon. Wir befinden uns in einer Postkutsche. Während eines Zwischenhalts hat sich ein Offizier an eine Mitreisende herangemacht.
Was zwischen ihnen unterdessen vorgegangen, mag der Göttin der Wollust besser bekannt sein als mir. Das Mädchen schien mir an das löbliche Handwerk schon ziemlich gewöhnt, denn sie schäkerte mit einer Frechheit, die mich erzürnte. Doch dünkte sie mich dabei äußerst arm, und eben darum entschuldigte ich sie mit einer Duldung, die jeder Vernünftige seinem Nebenmenschen schuldig ist. Endlich fing der Postillon an zu blasen, wir stiegen wieder in den Wagen und rollten so die ganze Nacht durch fort. An meiner Seite saß jetzt der stürmische Krieger, dem es vermutlich nach etwas Neuem gelüstete, weil es ihm an seiner ersten, so leichten Eroberung schon zu ekeln schien. Es war dunkel, und was braucht es mehr, um das Zügellose eines solchen Geschöpfes zu reizen? Der Ritter fing an meiner Seite unruhig zu werden, und zwar so unruhig, dass ich, um mich vor ihm zu sichern, ihm seine neugierigen Hände fast blau zwickte. Schreien wollte ich nicht, denn das schien mir zu affektiert, zu heldenmäßig, und plagen wollte ich mich doch auch nicht lassen. Also, was glaubst du wohl, dass ich in dieser kritischen Lage tat? Ich nahm ein paar Stecknadeln zu Hilfe und peinigte seine Hände so, dass er heimlich darüber zu allen Teufeln fluchte. Das Schnaufen, das Geräusche der Kleider mussten einige im Wagen bemerkt haben, denn die Dirne fing hellaut an zu lachen und wollte eben zotige Anmerkungen darüber machen, als der andere, sanftere Offizier sich meiner annahm und sagte, »Bruder, lass mir deinen Platz und nimm du den deinigen wieder, denn gleich und gleich gesellt sich gern.« Nun wechselte man die Plätze. Ich verkroch mich in eine Ecke des Wagens und hütete mich sehr, meinem neuen Nachbarn nur mit einem Finger zu begegnen.
Als Amalie Jahre später nach Venedig reist, erzählt sie von den Betrugsmanövern, mit denen Gauner arglosen Reisenden das Geld aus der Tasche ziehen. Sie vergleicht die Praktiken der Kuppler in Italien mit denen in Deutschland. Sie schildert den Besuch in einem Bordell. Dort rettet sie eine Zwangsprostituierte vor ihrem Zuhälter. Das war weder der Stoff noch der Ton, den man von einer Dame der Feder erwartete. Irmanns Briefroman ist als Zwiegespräch von Amalie und ihrer Freundin Fanny angelegt, wobei Amalies Briefe den Löwenanteil ausmachen. Amalie ist ungestüm und gefühlsbetont, ganz anders ihre Briefpartnerin Fanny. Die ist besonnen, gelassen und nachdenklich und wird von Amalie als aufgeklärte Philosophin bezeichnet. Diese Gegenüberstellung von Verstand und Gefühl lässt an Jane Austens Roman dieses Titels denken, der Jahre später entstand. Das Gegensatzpaar von Verstand und Gefühl lag sicher in der Luft. Die Gegenüberstellung beider in Briefen scheint mir ein Novum zu sein. Eines von Ehrmanns wichtigsten Anliegen, das auch den Roman Amalie beherrscht, ist ihre Forderung, dass Frauen nicht nur fühlen, sondern vor allem auch denken sollten. Denn, das ist ihr Credo, wenn der Mensch fühlen will, so muss er zuerst denken lernen. Das steht in krassem Widerspruch zu dem von Rousseau propagierten und allgemein anerkannten Frauenideal der liebenswürdigen Unwissenden. In ihrer Frauenzeitschrift Amaliens Erholungsstunden, die zwischen 1790 und 92 monatlich erscheint, fordert sie denn auch gleich zu Beginn: Mutig, meine teuersten Leserinnen, lassen Sie uns durch Nachdenken vorwärts eilen. Diese Zeitschrift wurde anfangs im Selbstverlag, ab 1791 dann vom angesehenen Cotta Verlag herausgegeben und brachte es auf die stattliche Auflage von 1000 Exemplaren. Allerdings mehrten sich mit der Zeit die Konflikte mit dem Verleger Johann Friedrich Cotta. Der wollte dem Blatt einen konventionelleren Anstrich geben, sodass die Ehrmanns ihre Zusammenarbeit mit ihm nach 2 Jahren aufkündigten.
Mutig, meine teuersten Leserinnen, lassen Sie uns durch Nachdenken vorwärts eilen.
Mehr Erfolg mit dem Zeitschriftenwesen hatte Therese Huber. Kennengelernt haben sich die beiden Frauen allerdings nicht mehr. Marianne Ehrmann starb schon 1795. Therese Huber kam erst 3 Jahre später nach Stuttgart. Über Therese Huber gäbe es viel zu erzählen. Ich werde mich aber aus Zeitgründen auf ihre Arbeit als Redakteurin von Kottas Morgenblatt für gebildete Stände beschränken. Geboren wurde die Professorentochter 1764 als Marie-Therese Heine in Göttingen. In zweiter Ehe war sie mit dem Journalisten Ludwig Ferdinand Huber verheiratet. Bedingt durch dessen Arbeit für Johann Friedrich Kottas Zeitungen und Zeitschriften zog die Familie mehrmals um, unter anderem nach Ulm und Stuttgart. Die Verhältnisse waren prekär und da Therese schon für ihren ersten Mann, den Naturforscher und Revolutionär Georg Forster, Übersetzungen angefertigt hatte, übersetzte sie weiterhin und begann schließlich selbst zu schreiben. Ihrem Vater, der das missbilligte, erklärte sie, sie schreibe, um ihrem Mann zu helfen, die Familie zu ernähren. Das sei einträglicher als die Hausfrauenarbeit. Sie verdiene wohl die Hälfte des Familieneinkommens. Lange Zeit veröffentlichte sie ihr Werk aus Gründen der Schicklichkeit unter dem Namen ihres Mannes. Therese Huber schrieb Romane, Erzählungen, Reisebeschreibungen, Essays, Rezensionen und Zeitschriftenbeiträge. Ihr Roman Erstling, Die Familie Seldorf, erschien 1793-94 und griff als einer der ersten deutschen Romane Ereignisse der Französischen Revolution auf. Neu und einmalig in dieser Zeit war ihre Arbeit als Redakteurin bei Kottas Morgenblatt für gebildete Stände. Johann Friedrich Kotta, den Goethe einmal den Napoleon unter den Buchhändlern nannte, war ein genialer Verleger. Die Crème der deutschen Dichter veröffentlichte ihre Werke unter seinem Dach. Er war aber auch ein rühriger Presseunternehmer. Uns interessiert hier besonders sein Morgenblatt für gebildete Stände, das sich in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu Deutschlands führender Kultur- und Literaturzeitschrift entwickelte. Das 1807 gegründete Morgenblatt war ein neuer Zeitschriftentyp. Eine werktäglich erscheinende, unterhaltende Kulturzeitschrift, die außer Politik alles brachte, was einen gebildeten Menschen von damals interessieren konnte. Bei Wikipedia heißt es dazu:
Der Inhalt war eine vielfältige Mischung aus Reiseberichten, Gedichten, Lebenserinnerungen, Aufsätzen zu Literatur, Geschichte, Kunst und Naturkunde sowie Rezensionen. Die Zeitschrift hatte aufgrund der Vielzahl bedeutender Mitarbeiter schnell großen Erfolg. Kaum ein wichtiger Autor der Zeit fehlte auf der Mitarbeiterliste.
Und darin hatte Therese Huber einen wesentlichen Anteil. Nach eher holprigen Anfängen unter mehreren zerstrittenen Redakteuren hatte sich das Projekt zu einem Blatt von eher provinziell versponnenem Zuschnitt entwickelt. Das änderte sich, nachdem Therese Huber im Jahr 1816 die Redaktion übernahm. Sie war offen für Neues und nahm zum Beispiel Texte von den Autoren der schwäbischen Romantik auf, Körner, Uhland, Schwab, und sie öffnete das Morgenblatt für Literatur aus dem Ausland. So löste sie das Morgenblatt aus seiner Provinzialität. Niveau, Auflagezahlen und Ansehen des Morgenblatts stiegen. Als anerkannte Erfolgsautorin, belesene, weltgewandte und gut vernetzte Zeitgenossin war Therese Huber die richtige Frau am richtigen Platz. Nur dass Frauen solche Plätze üblicherweise nicht einnahmen. Diese frauenzimmerliche Redaktion gefiel nicht jedem. Man titulierte die Redakteurin mit freundlichem Spott als Morgenblattlaus und Literaturspinne. Manche Autoren fanden es ganz unter ihrer Würde, dass eine Frau bearbeitend in ihre Texte eingriff. Der Literaturkritiker Adolf Müllner, der 1820 die Literaturredaktion übernahm, klagte:
Welch greuliche Pantoffelregierung!
Das Gender Pay Gap gab es übrigens auch damals. Für die Gesamtredaktion des Morgenblatts bekam Therese Huber 700 Gulden. Ihr Vorgänger hatte 800 bekommen. Adolf Müllner bekam nur für die Literaturredaktion 2000 Gulden. Therese Huber gab Kotta zu bedenken:
Warum sollte denn eine Frau, die ein Männergeschäft übernimmt, spärlicher bezahlt werden wie ein Mann?
Drang damit aber nicht durch. 1823 zog sie nach Augsburg, wo ihre Tochter lebte. Dort erschien bereits seit 1807 Kottas vielgelesene Allgemeine Zeitung und nun sollte auch das Morgenblatt dorthin verlegt werden. Therese Huber zog also nach Augsburg, das Morgenblatt blieb dann aber doch in Stuttgart und Therese war ihre Stelle los. Diese war, im Gegensatz zu den Stellen ihrer Kollegen, nicht durch einen Arbeitsvertrag abgesichert. 1829 ist Therese Huber in Augsburg gestorben. Damit sind wir im 19. Jahrhundert angelangt. Jetzt haben sich schreibende Frauen im Literaturbetrieb etabliert, und zwar so nachhaltig, dass Josef von Eichendorff im Jahr 1847 klagte, die Poesie sei unter die Weiber gekommen. Der Markt war da, nämlich Frauen, die Romane lesen wollten, die sich mit ihrer Lebenswelt befassten. Und es gab eine Vielzahl von Autorinnen, die ihn bedienten. In Zeiten, als Frauen aus dem Bürgertum die Berufswelt verschlossen war und sie kaum Erwerbsmöglichkeiten hatten, außer als Lehrerin oder Erzieherin, bot Schreiben eine Möglichkeit, Geld zu verdienen, ohne den Damenstatus einzubüßen. Viele Autorinnen haben das getan, oft mit großem Erfolg. Zum Beispiel Ottilie Wildermuth. Ottilie Wildermuth in Tübingen vorzustellen, heißt zwar, Eulen nach Athen zu tragen, aber wenn es um Literatinnen in Schwaben geht, kommt man nicht an ihr vorbei. Geboren wurde sie 1817 in Rottenburg am Neckar als Ottilie Rohschütz. In der Schiller-Geburtsstadt Marbach wuchs sie auf. Anders als die anderen hier vorgestellten Schriftstellerinnen verbrachte sie die weitaus meiste Zeit ihres Lebens am selben Ort, in Tübingen, wo ihr Mann eine Stelle als Gymnasiallehrer innehatte. Ihren Weg in den Literaturbetrieb trat sie, wie so viele Frauen, erst in der zweiten Lebenshälfte an, als ihre Kinder aus dem Haus waren. Vorher hatte sie nur für die Familie geschrieben, bis dann ihr Bruder eine ihrer Geschichten an den Cotta Verlag schickte. Die wurde 1847 im renommierten Morgenblatt, das inzwischen, nämlich seit 1837, Morgenblatt für gebildete Leser hieß, anonym abgedruckt. Von da an riss die Nachfrage nicht mehr ab und Wildermuth trat aus ihrer Anonymität heraus. Sie schrieb Erzählungen, Novellen, Lebensbilder, Familien- und Jugendgeschichten, christlich geprägte, idyllische, oft humorvolle Schilderungen des schwäbischen Kleinstadtlebens von anheimelndem Lokalkolorit und wurde damit eine der meistgelesenen deutschen Schriftstellerinnen des 19. Jahrhunderts. Das lag daran, dass ihr der Geist der Zeit in die Hände arbeitete oder sie ihm. Wir befinden uns in der Epoche des Realismus, dem es um die künstlerische Wiedergabe des Lebens in der bürgerlichen Welt ging. Gegenstände wurden literaturfähig, die es vorher nicht waren. Der Alltag, die Arbeit, das Geschäftsleben, oft mit Humor, feiner Ironie und einem verklärenden Schimmer gewürzt. Nicht umsonst spricht man vom poetischen Realismus.
Meine ganze Absicht ist, Bilder des wirklichen Lebens darzustellen, so wie sie in meiner Anschauung sich zeigten. Und der einfache Grundgedanke aller meiner kleinen Versuche ist der Wunsch zu zeigen, wie reichlich und mannigfaltig auch das alleralltäglichste Leben in seinen verschiedenen Erscheinungen ist, wie viele erfreuliche, ergötzliche und poetische Seiten jede Zeit und jeder Lebenskreis bieten, wie Quellen zu harmlosem Lebensgenuss in jeder Stellung liegen. Ist's mir gelungen, meinen Bildern Leben zu geben und diesen Grundgedanken durchfühlen zu lassen, so ist mein ganzer Zweck erfüllt.
Als Wildermuth ihre ersten Erzählungen veröffentlichte, herrschte Revolution in Europa. Was ihre Kolleginnen George Sand, Louise Aston oder Louise Otto Peters über Freiheit und Frauenrechte schrieben, wird ihren Beifall nicht gefunden haben. Ottilie Wildermuth sah sich als Missionarin der Zufriedenheit.
Um den Armen und Verkümmerten, den vom Geschick Verkürzten, die lichten Seiten ihrer Lage zu zeigen und die alte Wahrheit, dass jeder seines Glückes Schmied ist, im Lichte des Glaubens geläutert und gekräftigt darzustellen.
Das passte sehr gut in die Zeit nach dem Scheitern der demokratischen Revolution von 1848, als eine politische und kulturelle Restauration einsetzte, die Literatur sich auf Innerlichkeit und Behaglichkeit einrichtete und die kleinen Räume, die Regionen und ihre Landschaften entdeckte. 1871 erhielt Ottilie Wildermuth die württembergische Goldene Medaille für Kunst und Wissenschaft als erste Frau in Württemberg. Sie starb 1877. Ihre Erzählungen und Novellen wurden 1862, also noch zu ihren Lebzeiten, in einer achtbändigen Gesamtausgabe vereinigt und 1892 mit einer zehnbändigen Gesamtausgabe gewürdigt. Diese Ehre ist den wenigsten schreibenden Frauen ihrer Zeit widerfahren. Isolde Kurz, geboren 1853, war eine der wenigen Autorinnen, die gleich von Anfang an unter ihrem eigenen Namen als Autorin hervortraten. Ihr Vater Hermann Kurz gehörte zu den Vertretern des realistischen und sozialen Erzählens im deutschen Vormärz. Unter Kollegen war er hoch geachtet, wenn auch der Erfolg beim großen Lesepublikum ausblieb. Auch ihre Mutter, Eva Maria von Brunow, war Dichterin. Während der 1848er Revolution war sie mit kämpferischen Gedichten hervorgetreten und deswegen fast ins Gefängnis gekommen. Hier ein etwas gekürztes Gedicht der Roten Marie.
Die Zeit der Kämpfe ist herangebrochen. Es ringt der neue Geist zum neuen Licht. Schon manche Fessel hat er kühn zerbrochen, den Kranz der Freiheit er der Erde Pflicht. Drum lass uns froh die Geistersonne grüßen, die mit der Segen bringend neue Glut. Die Knospe Freiheit soll zur Blüt erschließen, auf der als Tau glänzt das vergossene Blut. Dem neuen Wein gebühren neue Schläuche. Der neue Geist erfordert neues Licht. Drum, fort nun die veralteten Gebräuche, wo die Vernunft in Flammenworten spricht. Es gilt, den Kern zu lösen von den Schalen, vom toten Worte zu befreien den Geist. Dann wird ersonnen sich an jenen Strahlen der Weltenseele, die das All durchkreist.
Von Hausfrauentugenden hielt Marie Kurz gar nichts. Der Kurzsche Haushalt in Tübingen war berüchtigt. Ihre Tochter hielt Marie Kurz denn auch nicht zu den üblichen Frauenarbeiten des Nähens, Strickens und Stickens an, sondern gab ihr Bücher. In ihrer Autobiografie Aus meinem Jugendland von 1918 schildert Isolde Kurz ihre Begegnungen mit dem Tübinger Spießertum. Das liest sich zwar durchaus komisch, kann aber so lustig nicht gewesen sein, denn Isolde Kurz verließ Tübingen, sobald sich die Möglichkeit dazu ergab. In ihrem Gedicht Abschied von Tübingen heißt es:
Der Abschied löst den Bann vom Munde, drum, eh ich fern ans Ufer stieg, lass jetzt in dieser Trennungsstunde dir sagen, was ich lang verschwieg. Du hast vom Baume meines Lebens die schönsten Blüten früh geknickt, der Jugend Lust, die Kraft des Strebens in meiner jungen Brust erstickt.
Das Gedicht endet dann aber doch versöhnlich.
So lass uns denn im Frieden scheiden. Von Groll bewahr ich keine Spur. Dein Bild soll ewig mich begleiten und wecken teure Schatten nur. Und kehr ich heim mit müden Flügeln, wenn meine Bahn ein Ende hat, dann gönne bei des Vaters Hügel der Tochter eine Ruhestatt.
So geschah es dann auch, aber erst viel später. 1873 zog Isolde Kurz nach München, ein Jahr darauf nach Florenz. Dort lebte sie 37 Jahre lang. Die Kunst- und Lebenswelt des deutschen Sehnsuchtslandes Italien und das von der italienischen Renaissance geprägte florentinische Ambiente lösten eine künstlerische Entwicklung bei ihr aus. Ihr großes Thema wurde die italienische Renaissance, die Erneuerung der Zeit aus dem Geist der Antike, die schon als Kind Gegenstand ihrer Fantasien und Träume war. Hier zu Beginn ihrer Erzählung Nächte von Fondi erwachen sie zum Leben.
Aus dem Dunkel der Vorzeit blicken mich zwei schattenhafte Gestalten an, dringend, seltsam beharrlich und wollen nicht weichen. Was verlangen sie von mir? Das Einzige, was der Tod vom Leben verlangen kann, dass es in die Speichen greife und das Rad der Zeit rückwärts drehe, damit die Sonne vergangener Tage sich neu entzünde. Und ihre Geschichte heißen sie mich deuten, die halb verschüttet zwischen den Zeilen der Weltgeschichte steht. Werde ich die Kraft haben, ihrem Verlangen zu willfahren? Wo mein Licht nicht hinfällt und meine Gesichte versagen, muss ich die alten Zeugnisse zu Hilfe rufen. Jetzt füllen sich die Schemen mit Blut. Sie kleiden sich in die Form, die im Leben die ihre war, und mit ihnen wird ihre ganze Umgebung wieder zur Gegenwart. Ich sehe ein Schloss mit Türmen und Zinnen in die uralte Stadtmauer von Fondi verbaut. Portal, behauene Fensterumrahmungen tragen den Prachtstil der Renaissance. Alles andere ist mittelalterlich streng und düster. Im Innenhof Palmen und Lorbeergebüsch und eine Fontäne, deren Strahl klingend in die antike Porphyrschale fällt. Darüber der tiefblaue Sommerhimmel des glücklichen Kampaniens. Neben der Fontäne steht ein Paar, das schönste, vornehmste, das die hohe gesellschaftliche Stilkunst des Cinquecento geprägt hat, und beide in der Blüte der Jahre. Den Jüngling mit den dunklen, feurigen Augen kennen wir, denn Tizian hat ihn gemalt. Nur noch schöner ist er als auf dem nachgedunkelten Bilde. Er hat den schwarzen Bartflaum, der ihm das Düstere gab, bis auf einen bläulichen Schatten um das Kinn wieder abgenommen. Sein weltliches Gewand ist glänzender, das Wehrgehenk schmücken unschätzbare Steine.
Bemerkenswert ist, selbst der Literaturkritiker Rudolf Kraus, der sich in seiner Schwäbischen Literaturgeschichte von 1899 oft und gern süffisant über weibliche Schreibende äußert, zollt ihr Respekt. Er urteilt, ihrem literarischen Rang nach stehe sie an der Spitze der zeitgenössischen schwäbischen Autoren und auf gleicher Stufe mit Gottfried Keller und Konrad Ferdinand Meyer. Ihr letztes Lebensjahr verbrachte Isolde Kurz in Tübingen, wo sie 1944 starb. Hier erinnert eine Straße an sie, die nicht etwa Isolde-Kurz-Straße heißt, sondern Isoldenstraße. Und auch das vielleicht nicht mehr lange, denn im hohen Alter ließ sie sich von den Nationalsozialisten vereinnahmen, die sich gern mit der berühmten, vielfach ausgezeichneten Schriftstellerin schmückten. Mit der Zeit des Nationalsozialismus sind wir an unserer letzten Station angelangt, bei der Exilautorin Viktoria Wolf. Geboren wurde sie 1903 als Gertrude Viktor in Heilbronn in eine angesehene jüdische Kaufmannsfamilie. Dort in der Neckar-Zeitung veröffentlichte sie ihre ersten Reportagen nach dem Abitur im Knabenrealgymnasium und einem abgebrochenen naturwissenschaftlichen Studium, heiratete sie 1924 den Textilfabrikanten Alfred Wolf, Wolf mit einem F. Das ist wichtig, denn ihre zweite Heirat brachte ihr den Ehenamen Wolf mit 2 F ein, unter dem sie heute bekannt ist. Sie bekam 2 Kinder, wartete aber nicht, bis die aus dem Haus waren, sondern begann gleich mit dem Schreiben, sehr zielbewusst und mit Gespür für Stoffe, die en vogue waren. Viktoria Wolfs großes Thema war die moderne Frau. Modern in ihrer Eigenständigkeit und ihrem Anspruch auf Selbstbestimmung. Den Lebenskampf bewältigen Wolfs Protagonistinnen aus eigener Kraft, optimistisch und mit dem Talent, Chancen zu erkennen und sie zu ergreifen. Diese emanzipierte neue Frau lag damals im Nachklang der goldenen 20er Jahre sehr im Trend. 1928 hatte Vicky Baum mit ihrem Emanzipationsroman »Studentin der Chemie Helene Willfür« einen regelrechten Verkaufsschlager produziert. 1932 wurde Irmgard Keuns berühmt gewordener Roman »Das kunstseidene Mädchen« veröffentlicht. Viktoria Wolfs Romane erschienen in rascher Folge. Der Erstling der 29-Jährigen wurde ein Achtungserfolg. Ihre Romanbiografie über George Sand mit dem Titel »Eine Frau wie du und ich« erschien im März 1932. Der Roman »Das Mädchen Barbara« wurde von der Kölnischen Stadtzeitung in Fortsetzungen gedruckt. Darin verarbeitete Wolf ihre Erfahrungen als Studentin. Im Frühjahr 1933 legte der Wiener Verlag Paul Zollnay ihn unter dem Titel »Mädchen wohin« als Buch auf. Für ihren angestellten Roman »Eine Frau hat Mut«, der im Herbst 1933 erschien und vom Alltag einer berufstätigen Frau erzählt, hatte Wolf einige Monate undercover als Verkäuferin in einem großen Kölner Kaufhaus recherchiert. Die Kritik verglich ihn mit Hans Falladas Roman »Kleiner Mann, was nun?« Wolf galt als vielversprechende Nachwuchsautorin. Dann kam Hitler an die Macht. Familie Wolf war jüdisch. Viktoria Wolf hatte beim Wiener Zollnay Verlag eine neue Verlagsheimat gefunden. Zollnay veröffentlichte noch einige Jahre nach 1933 die Werke vieler deutscher Autorinnen und Autoren, die in Deutschland nicht mehr publizieren durften. Wolfs autobiografisch gefärbter Roman »Gast in der Heimat«, aus dem wir gleich einen Ausschnitt hören werden, erschien 1935 im Amsterdamer Exilverlag Querido. Er schildert das bürgerliche Leben in einer schwäbischen Kleinstadt, für die Wolfs Geburtsort Heilbronn Pate stand. Und zwar mit allen Wonnen provinzieller Gemütlichkeit. Claudia Martell und ihr Mann gehören zu Ottwoledes Städtchens. Niemand fragt, wer Christ oder Jude ist. Die Ehe ist glücklich, die Kinder sind gesund und munter. Man feiert die Feste, wie sie fallen. So könnte es bleiben. Doch noch vor der Machtübernahme ziehen die ersten atmosphärischen Störungen herauf, dann beginnen Freunde, sich zu distanzieren. Nach der Machtübernahme gibt es Verhaftungen, Recht und Gesetz verlieren zusehends ihre Geltung. Am 1. April 1933 werden jüdische Geschäfte, Arztpraxen und Anwaltskanzleien boykottiert. Ein Schock für die deutschen Juden.
Gegen Abend, als es schon dunkelte, wollte Helmut mit mir noch ein wenig an die frische Luft. Wir gingen die altgewohnten Wege. Jedes Haus, jeden Zaun, alle Blumen in den Vorgärten unserer Straße kannten wir wie unser Eigentum. Wir liefen über den Feuersee bis zur Waldheide und waren still. Das Nahe lag noch zu nah und das Ferne ferner denn je. Die Vergangenheit war wie ein Fotografenkasten mit einem undurchsichtig schwarzen Tuch bedeckt, und die Zukunft schwebte als gestaltloses Gebilde im freien Raum, nicht einmal mehr an den Boden gebunden. Das Sichere war unsicher geworden und das Unsichere allein sicher. Ja, es war so, dass das Bewusstsein dieses unsicher gewordenen Lebens mir einen Augenblick das volle Gefühl höchster Gewissheit und Sicherheit gab. Und in diesem Augenblick schaute ich Helmut an und er erschaute mich. Und wir spürten am gleichen Schritt, dass wir zusammengehörten.
Viele Juden hatten im Weltkrieg gekämpft und liebten ihr Vaterland, wie andere Deutsche auch. Viele warteten erst einmal ab. Nicht so die bis dahin gänzlich unpolitische Claudia, wir sind immer noch im Roman. Sie beschließt, mit ihren Kindern in die Schweiz auszuwandern, um ihnen die Schikanen in einer arischen Schule zu ersparen. Es ist ziemlich beklemmend, diesen im Jahr 1935 erschienenen Roman zu lesen, im Wissen, dass das Schlimmste noch kommen würde. Während Viktorias Mann Alfred Wolf, wir sind jetzt wieder in der Wirklichkeit, vorerst in Heilbronn blieb und versuchte, seinen Textilbetrieb aufrechtzuerhalten, ließ sich Viktoria Wolf mit ihren Kindern in Ascona nieder, einem Treffpunkt von Künstlern auf der Flucht vor dem NS. Die Freundschaft mit den berühmten Kollegen Erich Maria Remarque, Leonhard Frank und Ignazio Silone inspirierte und förderte sie. Remarque beriet sie, besprach stilistische und konzeptuelle Fragen mit ihr. Leonhard Frank gewann Fritz Landshoff, den Leiter der deutschen Abteilung von Querido, für den Roman. Wolf spricht von einem fröhlichen Exil. Das endete, als sie im Sommer 1939 aus der Schweiz ausgewiesen wurde, weil sie gegen das Publikationsverbot für Zeitungen und Zeitschriften verstoßen hatte. Über Nizza kam Viktoria Wolf 1941 nach Los Angeles und schaffte es, sich erneut als Schriftstellerin und als Drehbuchautorin zu etablieren. 1949 heiratete sie Erich Wolf mit 2F, der als Herzspezialist in Los Angeles praktizierte. Dort hatte sich die Creme der deutschen Exilschriftstellerinnen und Schriftsteller niedergelassen. Ein Neu-Weimar am Pazifik, so charakterisiert die Exil-Literaturforscherin Anke Heimberg die deutsche Literaturszene an der Westküste. Viktoria Wolf schrieb darüber, auch mit Artikeln über Hollywood und seine Stars. Für die Weltwoche und Madame wirkte Wolf kulturvermittelnd über den Atlantik hinweg.
Er sprach noch lange weiter. Und mir war, als säße ich in einer luftleeren, gläsernen Kugel und Karl säße auch in einer, und es gäbe überhaupt keine Möglichkeit mehr, uns zu berühren. Und ich wunderte mich, dass ich gar keinen Ekel empfand. Die Glaswand war sehr dicht. Ich schüttelte den Kopf und wollte etwas sagen, aber es ging nicht. Ich hielt plötzlich das Geschehene für so unwirklich, dass ich es nicht glaubte. Es drang gar nicht in mich ein. Ich sehnte mich herzhaft nach einem kräftigen Gefühl, nach Hunger, nach Frost, nach Hitze, nach etwas, das mir sagen würde, dass ich noch lebte und auf dieser Erde sei. Vielleicht sehnte ich mich auch nach Hass. Ich konnte nicht hassen. Warum wohl nicht? »Denk an den guten Namen Dortenbach«, sagte die Stimme aus der anderen Kugel. »Denk daran, dass wir seit 15 Generationen hier ansässig sind, bodenständig seit 4,5 Jahrhundert. Und du bist die erste und einzige Mischehe eingegangen. Unser Stammbaum ist echt.« »Nun hör aber auf, Karl, sofort«, sagte ich. Doch dieser Ton kam so gefroren aus meiner Kehle, dass er mich würgte. Ich wollte mich räuspern. Aber ich spürte, wie gelähmt ich war. Ich rührte mich nicht, damit die Glaskugel, in der ich saß, nicht vorzeitig zerbräche. Es sollte einen Sinn haben, wenn es Scherben geben musste. Ich höre auf, sagte das Wesen dort drüben, das soeben seine Kaffeetasse auf den Tisch stellte. Ich weiß, dass es klüger ist. Du sollst allein mit dir ringen. Ich will nichts erpressen, kein vorschnelles Ja. Auch ich habe gerungen, als Deutscher und als Christ. Und auch ich habe mit mir gekämpft. Aber nun weiß ich, dass er den richtigen Weg geht. Und ich werde mit ihm gehen, durch dick und dünn. Und wenn es sein muss, über die Familie. Und nun hatte sich das Wesen dort erhoben und stand mit hochgerecktem Arme da. Und ich wollte, dass der Hass endlich zu mir kommen und mich ganz erfüllen sollte, dass er Ohnmacht und Erinnerung, die mich nicht handeln ließen, fortnehmen und mir endlich die Hand führen sollte, dreinzuschlagen, plump und heftig dreinzuschlagen, damit man den Lärm weithin hören könnte. Aber der Hass kam nicht. Gar nichts kam. Ich blieb sitzen und schüttelte den Kopf. Dann bewegte sich das Wesen dort drüben. Es sah aus, als ob es gehen wollte. Eine lange Knabenhand legte sich über den Tisch. Ich rührte mich nicht. Dann bewegte sich das Wesen weiter gegen den Tisch hin. Es war wohl ärgerlich, denn es führte diese halbe Drehung sehr heftig aus. So heftig, dass es an die gläserne Maschine stieß, die mit einem Knall entzweiging. »Donnerwetter«, sagte die Stimme, »entschuldige, ich wollte es nicht.« Und das Wesen begab sich an die Arbeit, den Schaden gut zu machen. »Lass«, sagte ich, »es macht nichts.« Und ich spürte, wie mir wohltat, der laut tropfenden Flüssigkeit zuzuhören und die braunen Flecken zu betrachten. Ja, es tat wohl, dass endlich etwas entzweigegangen war.
Mit gut recherchierter Unterhaltungsliteratur und einem Gespür für aktuelle Themen konnte Viktoria Wolf im Nachkriegsdeutschland wieder Fuß fassen. Wohnen blieb Viktoria Wolf zwar weiterhin in den USA, aber zwischen 1949 und 1985 besuchte sie häufig und als gern gesehener Gast die alte Heimat. 1992 ist Viktoria Wolf in Los Angeles gestorben. Damit bin ich am Ende meiner Ausführungen angelangt. Zum Schluss möchte ich noch darauf hinweisen, dass die hier vorgestellten Autorinnen gewissermaßen nur die Spitze eines Eisbergs darstellen. Es gibt noch viele vergessene Schriftstellerinnen, schwäbische und andere, zu entdecken und zu würdigen.
Literatinnen im deutschen Südwesten. Ein Hörfunkfeature von Dorothea Keuler. Es sprachen Dorothea Keuler und Monika Müller-Schauenburg. Ton und Technik Klaus Klein. Eine Produktion des Tübinger Campusfunks Radio Mikroeuropa auf der Wüstenwelle 2024. Alle Sendungen zum Nachhören findet ihr in unserer Mediathek auf der Homepage der Tübinger Unibibliothek. Wenn ihr mehr über Radio Mikroeuropa erfahren möchtet, dann schaut doch mal auf unserer Homepage vorbei unter mikro-europa.de. Vom Mikrofon verabschiedet sich Hägele, macht's gut, tschüss und bis bald.